HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Liebe, wenn du dich traust. Theaterprojekt mit Flüchtlingen in der Jugendkirche Crossover in Limburg. Der Jesus von Saalmünster. Seit 35 Jahren bringen die Passionsspiele die Leidensgeschichte dort auf die Bühne. Und unser kleines Sonntagsthema anlässlich der Woche der Brüderlichkeit. Brücken bauen und nicht mauern. Seit 3 Jahren arbeiten die Malteser in Limburg an einem ganz besonderen Theaterprojekt. Das ist unser erstes Thema. Gemeinsam mit der Jugendkirche Crossover und dem Jugendbildungswerk Limburg-Weilburg werden seither jährlich Theaterstücke entwickelt, bei denen Flüchtlinge und Einheimische zusammen auf der Bühne stehen. Die Aufführungen sind jedes Jahr ausverkauft. Im vergangenen Jahr wurde das Ensemble sogar darum gebeten, auch noch ein paar Mal in Frankfurt aufzuspielen. Jetzt stehen die Schauspieler mit einem neuen Stück in den Startlöchern. Lisa Will berichtet.
Es geht um Liebe im neuen Theaterstück. Liebe mit all ihren Gesichtern. Euphorie zum Beispiel.
Ich glaube, ich war noch nie zuvor in meinem Leben so glücklich. Ich bin echt betrunken vor Glück.
Oder Angst.
Bleib bei mir. Bitte bleib bei mir. Das war doch einfach nur ein blöder Streit.
Liebe ist ein Thema, das alle berührt. Jeder kann Liebeserklärungen machen, in jeder Sprache. Wie hier Raoul aus Pakistan, der im Theaterstück auf Indisch und in musikalischer Form seine Liebe gesteht.
Ich finde, so ein Mensch, du kannst sagen einfach, ich kann nicht leben ohne dich. Ich fühle gut, wenn ich sehe dich. Ich kann nicht schlafen zu Hause, wenn ich bin alleine ohne dich.
Während es in den ersten beiden Theaterstücken um Flucht und Integration ging, haben die Schauspieler als Thema für dieses dritte Stück bewusst die Liebe ausgewählt, erzählt Cara Basquit von den Limburger Maltesern, die Regisseurin des Stücks.
Es war ihnen wichtig, dass sie in den letzten beiden Stücken auch die Möglichkeit hatten, ihre Geschichte zu erzählen. Aber nun möchten sie hier in dem Theater gar nicht mehr als Geflüchtete wahrgenommen werden, sondern einfach als ganz normale Teilnehmer, wie eben die Teilnehmer, die hier in Deutschland geboren oder aufgewachsen sind, auch.
Wie die Stücke vorher ist auch dieses zum großen Teil biografisch. Und es geht nicht nur um die romantische Liebe.
Wir haben auch bewusst geschaut, dass wir auch die Liebe von verschiedenen Seiten beleuchten. Und da sind wir eben sehr schnell darauf gekommen, dass man ja auch Liebe zum Leben zum Beispiel empfinden kann. Oder wir haben uns mit dem Thema Liebe zur Umwelt beschäftigt.
Und so stehen die Schauspieler in einer Szene um einen mit Plastik, Müll und Abgasen vergifteten Erdball und merken schnell, sie vergiften auch sich selbst. Auch Liebe zu Geld wird behandelt, und zwar in einer Szene, die ein Speed-Dating nachstellt.
Erzähl mir mal ein bisschen von deinem Geld. Wie viel Geld hast du so?
Wie viel brauchst du?
Alles, was du hast.
Okay, und was kannst du mir bieten?
Ich bin schön.
Letztlich aber geht es den Schauspielern und auch Regisseurin Cara Basquit darum, mal kurzzeitig dem Hass auf der Welt zu entfliehen.
Wir sind sowieso umgeben irgendwie von so viel Hass und negativen Dingen, und da wollen wir einfach auch zeigen, dass Liebe letztlich stärker sein kann als der Hass.
Liebe, wenn du dich traust, so heißt das Theaterstück, und so rufen die Schauspieler am Ende einer Szene die Worte, die wirklich Mut brauchen und die eigentlich viel öfter gesagt werden sollten.
Ich bin in dich verliebt.
Ich bin in dich verliebt.
Das Theaterstück der Malteser wird am 16., 17. und 18. in der Jugendkirche Crossover in Limburg aufgeführt. Und wir bleiben auf der Bühne. In Oberammergau ist 2018 ja wieder ein Passionsspieljahr. Die berühmtesten Passionsspiele Deutschlands haben aber Nachahmer gefunden, unter anderem in Bad Sodensalmünster im Main-Kinzig-Kreis. Die dortigen Passionsspiele gibt es mittlerweile seit 35 Jahren, also auch schon eine ganze Traditionsgeschichte. Dort in Saalmünster ist aber manches etwas anders, als man es kennt und erwarten würde. Heiko Schneider berichtet.
Die aufgebrachte Meute fordert eine Kreuzigung, und die bekommt sie. Das große Holzkreuz wird aufgestellt, daran hängt ein Mann mit dunkelbraunen langen Haaren. Nackter Oberkörper, nur bekleidet mit einem weißen Tuch um die Hüfte. Er zittert, vor Anstrengung und Kälte, denn das Kreuz steht auf der Bühne der Passionsspiele Saalmünster in der Pfarrkirche St. Peter und Paul, und in der ist es kalt, sagt Maximilian Herget. Er spielt Jesus.
Des Weiteren bin ich auch kein Freund der Höhe. Anstrengend ist es auf jeden Fall auch, aber es ist jetzt nicht so anstrengend, dass ich sagen würde, dass ich dadurch meine Körpertemperatur so weit nach oben treibe, dass ich sagen würde, dass es angenehm ist.
Trotz der Kälte stehen und laufen einige Schauspieler barfuß über den kalten Marmorboden. Alles soll möglichst authentisch sein. Doch eins fällt auf: die Frisur von Jesus. Er trägt Dreadlocks, also Filzlocken. Die Frisur, ein Thema, das immer wieder aufkommt, weiß Christina Gebhardt aus dem Vorstand des Passionsspielvereins.
Das Thema kommt jede Saison auf, wie unser Jesus aussieht. Wir hatten auch schon einen Jesus mit Glatze auf der Bühne. Und wir finden halt, dass das Spiel viel entscheidender ist, als welche Haare Jesus gehabt hat.
1983 wurden die Leiden Jesu erstmals in Salmünster von Messdienern in einem kurzen Theaterspiel dargestellt. Heute sind die Passionsspiele über die Stadtgrenzen von Bad Soden-Salmünster hinaus bekannt. Seit 1997 sind sie ein eingetragener Verein. Viele der Darsteller sind schon seit ihrer Kindheit dabei, so wie Monique Hornickel.
Weil es einfach allen voran total viel Spaß macht, mit der Gruppe das alles auf die Beine zu stellen. Wir sind schon fast wie so eine kleine Familie, will ich sagen. Und dann das Resultat am Ende zu sehen, dass es die Leute begeistert, wie sie dann aufstehen und sagen, wie schön sie es fanden und alles. Und das ist dann quasi so das, warum man es macht.
In diesem Jahr führen die mehr als 100 vor allem jungen Ehrenamtlichen die Passionsspiele zum 15. Mal auf. Am nächsten Wochenende geht die diesjährige Spielzeit zu Ende. Dann werden insgesamt fast 4000 Zuschauer die Aufführungen gesehen haben.
HR Info. Himmel und Erde.
Ängste überwinden und Brücken bauen, das ist das Motto der Woche der Brüderlichkeit, die heute in Recklinghausen eröffnet wird. Seit 1952 geht es in den Veranstaltungen dieser Woche um Brücken der Verständigung zwischen Juden und Christen, auch um Brücken des Gedenkens und der Erinnerung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Jedes Jahr wird zu Beginn die Buber-Rosenzweig-Medaille verliehen. In diesem Jahr geht sie an den musikalischen Brückenbauer Peter Maffay. Der jüdische Rabbiner und Professor Andreas Nachhammer ist einer der Vorsitzenden des jüdischen Koordinierungsrates der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Mit ihm hat mein Kollege Lothar Bauerochse über das Motto der diesjährigen Woche der Brüderlichkeit gesprochen.
Ängste überwinden, Brücken bauen, das ist ja das Motto. Welche neuen Ängste, welche Gefährdung erleben denn Juden in Deutschland zurzeit?
Naja, ich glaube, das kann man anhand der Kriminalstatistik relativ gut nachlesen. Also es gibt einen neuen militanten Rechtsextremismus, der sich sozusagen an jüdischen Gemeinden, aber auch an einzelnen Personen abarbeitet. Und da gibt es dann eben die Notwendigkeit, sowas anzuzeigen. Das sind Straftaten, die dort begangen werden. Und vor solchen haben Mitglieder der jüdischen Gemeinde Angst, wie auch, wie man das ja in Berlin gesehen hat, an dem Schüler, der dann sogar die Schule verlassen wollte, musste, gibt es einen neuen Antisemitismus, der sozusagen importiert wird aus dem Nahen Osten, der den dortigen Konflikt hierher trägt. Das sind zwei sehr unterschiedliche, aber doch gleichermaßen gefährliche Bedrohungsszenarien. Und da gilt es eben, die Ängste zu überwinden und irgendwie dann doch mit allen in der Gesellschaft ins Gespräch zu kommen oder im Gespräch zu bleiben.
Haben Sie denn den Eindruck, dass die bestehenden Brücken so der Verständigung, auch der Beheimatung brüchiger geworden sind?
Ja, ich glaube, es ist einfach so, dass viele gedacht haben, ach, das haben wir jetzt, den christlich-jüdischen Dialog. Da muss man sich nicht groß drum kümmern. Nein, auch das ist noch immer ein zartes Pflänzchen und bedarf der Pflege. Und es gibt eben Herausforderungen, die ich eben auch schon benannt habe, die man gemeinsam nur bestehen kann. Also sich gegen Judenhass zu wenden, das denke ich, ist schon etwas, was uns allen auf den Nägeln brennt und wo wir auch Hilfe erwarten, wir als jüdische Gemeinden.
Da wollte ich gerade nachfragen. Sie haben gesagt, wir müssen im Grunde mit allen ins Gespräch kommen. Aber was erwarten Sie speziell von Ihren christlichen Partnern in dieser Situation?
Naja, ich glaube, wir erwarten, dass da, wo Menschen bedroht werden, zum Beispiel in Schulen, Schüler, die dann da mit anderen zusammentreffen, die nicht das gleiche, den gleichen Background haben, wie wir den hier in den letzten 5, 6 Jahrzehnten in dieser Gesellschaft aufgebaut haben, wie auch die Kinder erzogen werden, dass sie da sozusagen sich zwischenstellen, vorstellen, sie in Schutz nehmen und vor Angriffen bewahren. Darum geht es ja. Es geht ja darum, wenn jemand beispielsweise Worte, die Juden bezeichnen, als Schimpfworte benutzt, dass man denjenigen dann in die Schranken verweist und sagt, das können wir hier nicht dulden. Das wollen wir hier nicht. Und ich habe auch selber die Erfahrung gemacht, dass wenn man mit denjenigen, die so etwas machen, ins Gespräch kommt, dass sie dann auch sehr schnell verstehen, dass es nicht geht und nicht nur nicht einfach so nicht geht, sondern dass man es auch nicht macht und dass sie es dann unterlassen.
Lothar Bauer-Ochse sprach mit dem jüdischen Rabbiner und Professor Andreas Nachama. Er ist der Vorsitzende des Deutschen Koordinierungsrates der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Und das Motto der diesjährigen Woche der Brüderlichkeit war ihr Thema. Es lautet: Angst überwinden, Brücken bauen. Brücken bauen, das ist eine Fähigkeit, die wir alle brauchen im Alltag, wenn wir Gräben überwinden wollen zwischen uns und den anderen. Aber manchmal muss man ja auch einen anderen Graben überwinden, nämlich den zwischen unserer Vergesslichkeit und dem Wiedererinnern. Und die Brücken, die man dann alltäglich braucht und die jeder von uns kennt, das sind die Eselsbrücken. Die hat sich Thorsten Schweinhardt einmal vorgenommen.
Mussten Sie schon mal einen Esel durch einen Bach treiben? Nein? Dann seien Sie froh. Esel sind nämlich extrem wasserscheu. Deshalb gab es früher über vielen Bächen kleine Brücken, extra für Esel. Auf diesen sogenannten Eselsbrücken konnte man seinen Grauschimmel problemlos auf die andere Seite bringen. Heute haben wir eher selten einen Esel dabei, aber die Eselsbrücken sind geblieben. Im Kopf, um sich komplizierte Dinge ganz einfach zu merken.
Also ich liebe ja Eselsbrücken und habe eigentlich für alles Mögliche im Alltag mir eine überlegt.
Also ich versuche mir zumindest selber Eselsbrücken zu basteln.
Im Faktenmerken ist unser Gehirn einfach schlecht. Viel einprägsamer sind Bilder. Je lustiger und skurriler, desto besser funktioniert die Eselsbrücke. Wer zum Beispiel Gitarre lernen will, muss im Kopf behalten, welche Saite auf welchen Ton gestimmt ist. Die 6 Gitarrentöne sind E, A, D, G, H, E. Das kann man mühsam auswendig lernen. Oder man nimmt einfach die Eselsbrücke mit folgendem Satz.
Ein alter Dackel ging Honig essen.
Nicht nur bei Bildern blüht unser Denkapparat auf. Reime zum Beispiel gehen besonders leicht ins Ohr.
Wer nämlich mit H schreibt, ist dämlich. Nach LMNR, das merkt ihr ja, steht nie TZ und nie CK.
Viele Eselsbrücken führen in die Vergangenheit. 333 bei Issos Keilerei oder 753 Rom kroch aus dem Ei. Mit einem knackigen Merksatz lassen sich auch historische Daten für alle Ewigkeit im Hirn abspeichern. Ob man die allerdings jemals wieder braucht, ist eine andere Frage. Aber den passenden Haustürschlüssel wird man noch oft brauchen.
Der Haustürschlüssel ist rund und der Wohnungstürschlüssel ist eckig. Und da habe ich mir einmal überlegt, wie kann ich mir das merken, dass ich nicht ständig den falschen Schlüssel reinstecke. Und zwar den Spruch aus dem Fußball, das Runde muss ins Eckige. Also erst das Runde unten am Haus und dann das Eckige oben in die Wohnung rein.
Wenn man sich selbst eine so geniale Brücke baut, muss kein Esel mehr nasse Füße bekommen.
HR Info. Thema Brücken bauen an diesem Sonntag zu Beginn der Woche der Brüderlichkeit. Das Gegenteil davon erleben ja viele Eltern, deren Kinder sich abwenden, die sich nicht mehr melden, den Kontakt oft ganz abbrechen. Nicht immer sind für die zurückgelassenen Eltern die Gründe nachvollziehbar. Sie leben dann mit einer großen Belastung, wenn die Brücken zu den Kindern vollständig zerstört wurden. Solche verlassenen Eltern treffen sich vielerorts in Selbsthilfegruppen. Und das ist kein seltenes Problem. Anne-Kathrin Hochstrat berichtet.
Fast 10 Jahre lang hat Regina Kaurisch schon kaum noch Kontakt mehr zu ihrem Sohn. Vor 3 Jahren ist dann auch noch der sporadische Kontakt mit ihrer ältesten Tochter abgebrochen. Die Beziehung zu der Ältesten sei schon immer angespannt gewesen, erzählt sie. Sie hat einige Jahre gebraucht, um damit umgehen zu können.
Ich habe mir Hilfe geholt, damit umgehen zu können, habe das auch geschafft. Meine Schuldgefühle, die ich irgendwann am Anfang hatte, konnte ich ganz gut abbauen. Also ich habe viel versucht, Kontakte herzustellen zu meinen Kindern. Das ist sehr oft gescheitert und ich habe irgendwann gemerkt, das ist doch zu viel für mich und habe dann doch Grenzen gezogen, wo ich merkte, das geht jetzt nicht mehr.
Regina Kaurisch bleibt eine gute Beziehung zu ihrer mittleren Tochter. Auch das habe geholfen, mit der Situation besser umgehen zu können, erzählt sie. Aber auch die Selbsthilfegruppe ist für Regina Kaurisch wichtig. Die hat sie mitbegründet, auch um zu zeigen, dass es noch mehr Betroffene gibt.
Wir können viel voneinander lernen und Ziel ist es auch, die Liebe zu unseren Kindern nicht zu verlieren. Durch diese ganze Aggression, die da doch auch da drüber steht und dass wir unser Leben auch schön gestalten. Aber mit Blick auf unsere Kinder, die ja sich dafür entschieden haben, ihr Leben anders zu gestalten und ohne uns.
Auch die 69-jährige Gerda hat gelernt, auch ohne ihre Tochter ein schönes Leben zu führen. Auch sie gehört zum festen Stamm der kleinen Selbsthilfegruppe. Die Gruppe ist für sie sehr wichtig geworden, auch weil sonst nur wenige in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis die Situation wirklich verstehen können.
Da merkt man halt, dass man doch aufgefangen wird und man kriegt dann auch mal einen Zuspruch, wo die anderen sagen, ja, das hast du eigentlich so richtig gemacht. Oder man sagt auch mal, na ja, vielleicht hättest du es doch anders machen sollen. Aber zumindest sind Menschen da, die einen verstehen und man hat selber das Gefühl, man ist nicht allein mit der Sache.
Denn viele Betroffene fühlen sich alleine gelassen. Auch weil für Außenstehende nur selten klar ist, warum das zwischen Eltern und erwachsenem Kind nicht klappt. Die Gruppe trifft sich jeden ersten Montag im Monat in Friedberg und ist für andere alleingelassene Eltern jederzeit offen.
HR Info. Himmel und Erde.
HR Info, Brücken bauen, mein kleines Sonntagsthema in der Sendung Himmel und Erde. Die Brücke zu Gott, das ist ja das große Thema der Religion oder man könnte auch sagen, die Brücke von Gott zu den Menschen. Seit Jahrtausenden ziehen sich in allen Religionen Menschen zurück, um nach den tieferen Wahrheiten des Lebens zu suchen und eben diese Verbindung, die Brücke zu Gott zu finden. Allein tun sie das als Eremit und Eremitin. Der Begriff Eremit stammt aus dem Griechischen und heißt Wüstenbewohner oder auch Einsiedler und er bezeichnet Menschen, die mehr oder weniger abgeschieden von anderen Menschen leben. Derzeit gibt es in Deutschland rund 80 christliche Eremiten. Nur einer davon allerdings ist ein geweihter Priester. Es ist der erste geweihte Priester als Eremit seit dem Mittelalter. Elena Griebendruck hat ihn besucht in dem kleinen Dorf Lindow, mitten in den Weiten Brandenburgs.
Wenn man den Priester-Eremiten Jürgen Knobel besucht, steht kein wunderlicher Waldschrat mit Rauschebart vor einem, sondern ein großer, schmaler Mann, jungenhaft trotz seiner 55 Jahre. Er trägt seine mittelalterlich anmutende Eremitenkluft, helle, grobe Leinenhose, dunkelbraunes Oberteil, Leinenmütze. Seit 2014 lebt Knobel als offizieller Diözesaneremit, das heißt mit Segen und Unterstützung von Bischof und Kirche. Der Weg dahin war lang. Schon mit 13 Jahren erlebte Jürgen Knobel zum ersten Mal den inneren Frieden der Abgeschiedenheit auf einer Waldlichtung.
Es war da so eine Höhle da und da hatte ich so das Gefühl, hier bleiben und hier so ganz plötzlich in diese Stille kommen. Dieses Gefühl, hier alles zu finden. Lass dein Fahrrad stehen und geh in die Höhle und mach vielleicht noch ein Vordach und dann wirst du hier alles finden. Du brauchst gar nichts anderes mehr.
Doch zunächst geht er diesem Gefühl nicht weiter nach. Nach dem Abitur am Bodensee studiert Knobel Kunst und arbeitet als Restaurator. Während dieser Zeit hat er auch eine Freundin. Mit 30 Jahren bricht er dann mit seinem bisherigen Leben und tritt in Bamberg in den Franziskanerorden ein. Allerdings verlässt er ihn nach 1,5 Jahren wieder. Er beginnt ein Theologiestudium und wird in Berlin schließlich zum Priester geweiht. Doch schon bei seiner Priesterweihe ist auch dem weinenden Bischof klar, Jürgen Knobel wird auf Dauer kein normaler Gemeindepriester werden, denn er fühlt sich zu einem Lebensstil in der Stille berufen.
Es gibt Erfahrungen, dass da, wo dann die inneren Gedanken zurücktreten, eben das wirkliche Gebet beginnt, das heißt das Sprechen mit Gott, wo man in das Geheimnis des Lebens hineinhören kann und auch Antwort erhält. Und dieser Dialog gehört zumindest für mich jetzt individuell zum Höchsten, was ich als Mensch erfahren und erleben darf.
Schon während seines Studiums und dann in den Kaplansjahren verbringt Knobel jeden Sommer bei einem Eremiten. Zusätzlich lässt er sich zum Meditations- und Exerzitienleiter und zum geistlichen Begleiter ausbilden. 2014 schließlich geht er diesem Geheimnis des Lebens weiter nach und zieht in seine eigene Klause, eine schlichte kleine Wohnung neben der ehemaligen katholischen Dorfkirche. Nur er und der Bischof haben Zutritt zu seiner Klause. Der Tagesablauf des Eremiten ist streng geregelt. Meditation und heilige Messe, das klösterliche Stundengebet und Arbeit. Am Sonntag feiert er eine öffentliche Messe in der Kirche. Fernsehen, Radio, iPod gibt es nicht in der Klause, auch kein festes Telefon. Dennoch lebt er mit der Welt, sagt Knobel. In seinem Besucherraum empfängt er Ratsuchende. Manche Menschen leben auch einige Zeit mit ihm auf dem Grundstück, kommen hier in die Stille und stärken sich. Denn Jürgen Knobel betont, sein Eremitenleben ist ein Leben für andere.
Der Eremit weist mit seiner Lebensform auf etwas ganz Wesentliches hin. Er ist sozusagen wie so eine Fackel oder wie so ein Hinweisschild, wenn Sie wollen, an der Autobahn oder so und sagt hier, Auffahrt zum inneren Frieden, zum Sinn, zur Antwort auf die Frage, warum du überhaupt da bist und was du mit deinem Leben anfangen sollst.
Viel ist in Deutschland gerade von Feinstaub und Dieselruß und von Stickoxiden die Rede. Diese Form von Umweltverschmutzung durch Ruß und Qualm ist auf einer anderen Ebene eines der größten Probleme in Entwicklungsländern. Denn rund 3 Milliarden Menschen kochen mit Holz, mit Holzkohle und Ernteabfällen, mit Dung und Plastikmüll. Das ist zum Teil schwer gesundheitsgefährdend. In Millionen asiatischen und afrikanischen Hütten ist die Luft oft 100-mal mehr mit Rauch und Ruß belastet als die Weltgesundheitsorganisation WHO als Maximum empfiehlt. Die Folgen sind Erblindung, grauer Star, Lungenprobleme, Atemwegskrebs. Die WHO schätzt, dass häusliche Abgase 3,5 Millionen Menschen jährlich töten. Fast so viele wie die Abgase von Autos, Industrie und abgebrannten Feldern zusammen. Immer mehr Initiativen versuchen, Qualm und Ruß aus den Wohnküchen der Armen zu vertreiben. Ein Beispiel dafür ist die Organisation Laya in Südindien.
Kuluba, ein Dorf in den Bergen des südindischen Bundesstaates Andhra Pradesh. 50 Familien der Adivasi, der Ureinwohner Indiens, leben hier. In niedrigen Lehmhütten, gedeckt mit Ziegeln. Am Brunnen schoben Mädchen Blechtöpfe, während Vijandla Ram, eine schmächtige, verhärmt wirkende Frau, von Jahrzehnten der Mühsal erzählt.
"30 Jahre lang bin ich morgens sehr früh aufgestanden, um Feuer zu machen fürs Frühstück. Das Brennholz war oft feucht und die ganze Hütte stand voller Rauch, sodass die Kinder schon husteten, bevor sie aufwachten. Jetzt bin ich 50 und kann kein Holz mehr schleppen. Den ganzen Tag tun mir die Beine und der Rücken weh. Manchmal kriege ich auch kaum noch Luft."
Vijandla Rams Gesundheit ist, nach zehntausenden Stunden in einer Küche voll Rauch und Ruß, ruiniert. In ihrer Lunge dürften sich große Mengen Feinstaub abgelagert haben, was häufig zu Entzündungen führt, langfristig zu chronischer obstruktiver Lungenerkrankung und Lungenkrebs. 2 Kinder Vijandlas sind an rauchbedingter Lungenentzündung gestorben. Plötzlich lächelt die Bäuerin und deutet auf den neuen Herd in ihrer verrußten Wohnküche. Gebaut hat ihn Lova Raju, ein Techniker der lokalen NGO Laya, finanziert vom deutschen katholischen Hilfswerk Miserior.
This will be the first pan and this will be the second pan.
Hier sehen Sie die beiden Kochstellen. Durch diesen Kanal strömt Hitze von der einen zur anderen, während der Rauch in den Schornstein aufsteigt. Dies funktioniert, weil eine seitliche Öffnung in der Brennkammer optimale Belüftung des Feuers garantiert. Ist der Schornstein verrußt, wird er von oben gefegt. Die Asche fällt in dieses Gefäß. Die Hausfrau fügt Dung hinzu und reinigt mit dem Gemisch den Boden der Hütte.
Die Herdmulde, der Rost und der Rahmen sind aus Metall. Die Verkleidung aus mit Kudung gemischtem Lehm. Das sehr heiße Feuer in der geschlossenen Brennkammer verbrennt auch einen Teil der Abgase. Heute brauchen die Frauen Kulubas weniger Zeit zum Kochen als früher und sie müssen weniger Holz holen, weil sie immerhin 30% Energie sparen. Frauen wie Kinder haben zudem weniger Atemwegs- und Augenbeschwerden. Trotzdem sei die Rauchbelastung noch sehr hoch, meinen Experten. Kochen mit Gas oder Strom aber sei zu teuer für Millionen indische Bauern, entgegnet Laya-Projektleiter Siddharth D'Souza. Selbst ihre verbesserten Holzherde subventioniert die NGO. Dies auch, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Das will auch Layas Partner, das Hilfswerk Miserior.
Miserior will zum Beispiel Klimagasemissionen ausgleichen, die durch Flugreisen von Mitarbeitern verursacht werden. Die Organisation kauft dazu sogenannte Emissionsrechte von zertifizierten Projekten wie unserem. Sind die Herde nun mindestens 3 Jahre in Betrieb, kommen unabhängige Prüfer und stellen uns eine Bescheinigung aus. Diese 6.000 verbesserten Herde wurden 3 Jahre lang anstelle traditioneller Herde benutzt. Dadurch wurden so und so viele Tonnen an Kohlendioxidemissionen vermieden. Eine solche Bescheinigung verkörpert geldwerte Emissionsrechte, mit denen wir unser Darlehen zurückzahlen.
Killer in der Küche, die Organisation Laya und Miserior bekämpfen Qualm in indischen Küchen. Das war ein Beitrag von Thomas Kruchem. Und das war's hier in HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ihnen einen schönen Sonntag.